Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der das Kuddelmuddel nach einer Beziehung sortiert. Wir sprechen über Kommunikation, Gefühle und Rechtliches in Beziehungen, Trennung und Scheidung und alles, was dazugehört. Unser Ziel ist es, dir Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit du dein Leben in Freiheit, Frieden und mit neuer Klarheit gestalten kannst.
In diesem Podcast beleuchten wir sowohl die emotionalen als auch die praktischen Herausforderungen verschiedener Lebenssituationen. Denn wir wissen, alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Die Themen, die dich in dem einen Bereich beschäftigen, wirken oft auch in anderen. Egal, welche persönliche Herausforderung gerade vor dir liegt, wir stehen dir mit praktischen Tipps und hilfreichen Impulsen zur Seite und begleiten dich auf deinem Weg. Sven! Heute gucken wir uns auch etwas ganz Interessantes an, jenseits vom Rechtlichen.
Ja, vielleicht jenseits vom Rechtlichen, vielleicht auch nicht, schauen wir mal. Heute geht es nicht um Paragraphen auf jeden Fall, sondern es geht um Gefühle, die sich ja ein bisschen juristisch verkleiden, nicht?
Ja.
Wir gucken uns an, warum Erbschaftsstreitigkeiten oft tiefer gehen als jede Trennung, obwohl sich doch eigentlich nur um Geld gestritten wird.
Genau. Ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten in anderen Folgen schon darauf hingewiesen und uns ganz oft angeguckt, dass Sachthemen ja häufig deshalb haken und es zu großen Konflikten kommt, weil unverarbeitete emotionale Themen dahinter stehen. Und im Familienrecht haben wir das sehr tiefgehend mit euch auch schon angeschaut und haben uns Schuld und Schamgefühle, Wut und all das, auch die 7 Phasen der Trennung, da denke ich auch gerade drüber nach, uns angeschaut, welche Gefühle können denn da eigentlich hochkommen und werden im Rahmen einer Trennung verarbeitet und was unterscheidet das eigentlich zum Erbrecht? Also so, und wieso sind da die Gefühlslagen anders? Ich bin ja im Familien- und im Erbrecht unterwegs. Und zuerst habe ich angefangen mit dem Familienrecht und habe dann, als das Erbrecht dazu kam, festgestellt, dass die emotionale Ausgangslage da ganz anders ist als im Familienrecht. Und dass es viel erbitterter gestritten wird und die Fronten ganz anders verhärtet sind. Mhm. Und fand das ganz interessant, vielleicht auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn wir im Familienrecht unterwegs sind, sind wir in einer Zweierbeziehung oder in einer Familie. Das heißt, wir haben eine lebendige Beziehung, die beendet wird. Mhm. Und dann sozusagen auch ein Neuanfang, der aber auch in dem System sich weiterentwickelt, gerade wenn auch noch Kinder vorhanden sind. Mhm. Das heißt, etwas ist nicht zu Ende, eine Beziehung geht zu Ende auf einer Paarebene, aber irgendwie wird ein Weg gefunden, das Leben als Familiensystem anders und neu zu gestalten. Und man beendet die Paarebene. Es ist ein Ende auf einer Beziehungsebene. Da stirbt niemand. Auch wenn etwas endgültig zu Ende geht und es sich manchmal auch ein bisschen wie Tod anfühlen mag. Aber wir reden hier von einer Paarbeziehung, die beendet wird. Und im Erbrecht sind wir dabei, dass jemand aus der Verwandtschaft stirbt, ja meistens Elternteile, und wir uns mit dem verbliebenen Elternteil und Geschwistern auseinandersetzen dürfen.
Ja, und das Ganze irgendwie so ein bisschen was von final hat, ne? Es gibt also keine Klärung mehr und keine Nachfragen mehr und auch keine Entschuldigung oder so war das nicht gemeint oder Erklärung oder sowas. Ja, sondern die Situation ist eben einfach so, wie sie ist und unterschiedliche Bilder entstehen dabei, kann man, glaube ich, sagen, nicht?
Mhm, genau. Also so dieses gerade, es gibt keine Klärung mehr mit demjenigen, der verstorben ist, ist, glaube ich, für, gerade wenn starke Konflikte in dem Familiensystem vorhanden gewesen ist oder gerade noch ein Streit alles überschattet hat, manchmal das Schwierigste für alle. Mhm. Kann aber auch heilsam sein hinterher. Also da gibt es ganz unterschiedliche Fragestellungen, wie man mit dem Konflikt, der dann geblieben ist, auch umgehen kann und auch in einer heilsamen Form für sich umgehen kann.
Genau. Und das wollen wir uns heute mal angucken, was da passiert und wie man da anders mit umgehen kann und da ja ein bisschen eine Besserung reinbekommt in diese Streitereien, sag ich mal an der Stelle. Ne?
Ja, vielleicht dieses, ich würde ja erstmal reinschauen wollen, was gucken wir uns eigentlich beim Erbrecht genau an? Also außer den ganzen rechtlichen Themen, die wir da haben, ist es ja so, wenn wir da ins Familiensystem einmal reinzoomen sozusagen und uns anschauen, was gucken wir uns denn da eigentlich an? Dann haben wir ja unterschiedliche Komponenten von Beziehungen in einem Familiensystem, nämlich zum einen die Eltern. Das ist die Geschichte der Eltern, die ja auch irgendwie groß geworden sind. Das heißt, selber Eltern hatten und selber Geschwister hatten. Und so wie die Eltern sind und waren in dem Familiensystem, wie wir sie dann erleben und wie sie das Familiensystem dann ja vielleicht durch Tod verlassen, das prägt ja auch uns als Kinder und auch uns als Geschwister in unserer Geschwisterbeziehung. Das heißt, wir haben als erstes die Geschichte der Eltern mit all dem, was dazugehört, deren Geschichte zu deren Eltern und deren Geschichte zu deren Geschwister spielt eine Rolle. Warum? Weil die Eltern ja uns erzogen haben, wir kommen zur Welt und sie bringen ihr Bild von dieser Welt mit, aus ihren eigenen Erleben, unbewussten und bewussten Erfahrungen. Dann gibt es die Ehe der Eltern, die die Kinder natürlich erleben und die Paarbeziehung, wie stehen die Eltern zueinander? Und dann als drittes ist natürlich, wenn Geschwister oder Kinder da sind, wie viele Kinder gibt es denn? 1, 2, 3, 4. Es ist, ich sag mal, unsäglich einfacher, wenn nur ein Kind da ist. Wenn wir aber mehrere Kinder haben, dann haben wir damit auch meistens einhergehend eine Rollenverteilung. Das erstgeborene Kind, das ist meistens sehr streng erzogen vielleicht von den Eltern, weil es das erste ist oder besonders behütet, trägt vielleicht besonders viel Verantwortung. Bei Freud hieß es auch immer das Königskind, dann der Zweit- oder der oder die Zweitgeborene, dann das Drittgeborene, vielleicht das letzte Kind, das Nesthäkchen ganz häufig. Also da kann man gucken sozusagen, was gibt es denn da? Also wir haben Alter und Geschlecht der Kinder und die Rangfolge, in der sie einfach geboren werden, die wir uns mit angucken können. Und wir haben natürlich, jeder bringt seine eigenen charakterlichen Anlagen mit. Wir wissen alle, wir gucken auf Menschen und denken, ja, Menschen sind bunt. Jeder bringt seine eigenen Veranlagungen mit. Also ein ganz buntes Geflecht in einem kleinen Familiensystem.
Ja, und das macht natürlich was mit allen Beteiligten an diesem Familiensystem. Und bereits in früher Kindheit werden dann eben Glaubenssätze geprägt oder gelegt, die sich dann ja auch durchziehen und die sich das ganze Leben lang manifestieren und immer weiter verschärfen, nicht? Und du hast hier ein paar aufgeschrieben, Yvonne, ich war immer das schwarze Schaf oder ich musste immer zurückstecken oder ich habe mich nie gesehen gefühlt. Das ist natürlich schon viel Erkenntnis, die dahinter steckt. Das sind ja so ja, typische Aussagen, die man dann eben kennt, wenn man eben in der Retrospektive dann draufschaut auf diese familiären Systeme.
Ne? Ja, und diese Sätze, wenn man sich die anschaut, wenn man schon, ich sag mal so, einen Glaubenssatz rausbringen kann für sich und ihn so auf den Punkt bringen kann, dahinter steckt ja ganz viel. Dahinter steckt ja Leben, nämlich Leben mit Eltern und Leben mit Geschwistern. Und dann ist ja die Frage, haben die Eltern vielleicht, bedingt durch ihre eigenen Erfahrungen aus ihrer Kindheit, die Rivalität zwischen Kindern gefördert? Also haben sie ein Kind bevorzugt, das andere zurückgesetzt? War da ein Liebling mit bei? Oder haben sie sich darum bemüht, alle Kinder gleich zu lieben? Ich persönlich denke, und das ist auch in der Psychologie sehr gut belegt, dass es Eltern ungleich schwerer fällt, alle Kinder gleich zu lieben. Sie können sich um Gerechtigkeit bemühen im Ausgleich miteinander, aber ob das so funktioniert und wie es natürlich dann hinterher von den Kindern empfunden wird, genau. Ob da ein Gerechtigkeitsgefühl ist oder ob da doch eine Konkurrenz dabei ist, ja. Ne, indem sich die Kinder schon in Konkurrenz setzen, weil sie unterschiedliche charakterliche Veranlagungen mitbringen. Dann ist da die Frage von Neid und Eifersucht auf das Geschwisterkind. Also wir alle wissen, wenn ein Kind schon da ist und das nächste Kind wird geboren, dann ist da einfach die Frage von Konkurrenzdenken, von Rivalität, von Eifersucht, auch wenn sich Eltern darum bemühen, das nicht zu haben. Aber es ist ein natürlicher Prozess, weil das Geschwisterchen, das Erstgeborene, natürlich plötzlich die Liebe oder die Beziehung mit den Eltern mit jemand anderes teilen muss. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen die Eltern damit um? Wie bewusst sind sie mit diesem Vorgang, das, was da jetzt so passiert in diesem Familiensystem? Und wie können sie das vielleicht auch in der Kommunikation abfedern? Mhm. Wie gehen sie vielleicht auch um mit den heranwachsenden Kindern? Oder wenn die Kinder aus dem Haus gehen, wird da jemand bevorzugt? Also ich spreche jetzt auch schon, das eine Kind geht aus dem Haus, bekommt vielleicht noch etwas Geld mit dazu, weil es Geld braucht. Der andere bekommt ein Auto. Das sind ja dann diese materiellen Dinge, die dann aber auch wieder Rivalität, Neid, Eifersucht, all das sozusagen durchaus fördern kann.
Und die im Zweifel ja auch das bestätigen, was denn vorher das ganze Leben lang empfunden wurde von dem einen oder anderen Kind, nicht wahr? Und das muss ja gar nicht die Realität sein, aber in der Wahrnehmung des Kindes ist es so. Und dann wird natürlich auch an allen Stellen ein Beweis dafür gesucht, dass es wirklich so ist. Und die letzte Chance ist dann eben bei der Erbschaft, sich da Beweisstücke zu suchen für ja. Liebe, für Anerkennung, für Gerechtigkeit, für Wertschätzung, ja. All diese Themen, ja. Die da und, eine Rolle spielen.
Ja, und ich plaudere auch einfach mal aus dem Nähkästchen. Ich mache ja hier nun wirklich viel Erbrecht und wenn ich hier sitze und habe das Erstberatungsgespräch, wird ganz kurz berichtet, wer gestorben ist und dass es jetzt vielleicht um Pflichtteilsergänzungsansprüche oder doch noch um die Erbauseinandersetzung zwischen den Geschwistern nach dem Tod des letztverstorbenen Elternteils oder wie auch immer geht. Und dann kommt aber sofort der Rückblick in die Kindheit. Mhm. Und immer der Rückblick in die Kindheit zu dem zerrütteten Verhältnis zu den Eltern, mhm. zu dem Streit mit den Geschwistern. Das ist sofort Thema im Raum und wird auch meist ganz doll von Tränen begleitet. Also mhm. sowohl von Frauen als auch von Männern von Tränen begleitet, gerade wenn das Verhältnis zu den Eltern schlecht war und ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Kindern vielleicht auch bewusst von den Eltern gefördert worden ist. Wir wünschen uns natürlich immer eine tolle, intakte Familie, das, was wir in der Werbung sehen. Wir sehen sie und denken, wunderschön, aber das funktioniert ja meistens im echten Leben nicht so, wenn Menschen aufeinandertreffen. Und wir dürfen da alle was draus lernen aus diesem System natürlich. Und es ist dann die Möglichkeit, ich denke immer, es ist die Möglichkeit, etwas zu heilen, wenn man in diese erbschaftsrechtliche Auseinandersetzung geht. Ich kann mir das Juristische mit anschauen. Die juristischen Fragen, das sind meins, was ich klären darf. Aber auf der juristischen Ebene kann ich nur so gut arbeiten, wie auch die Emotionen von den Mandanten, von den Mandantinnen mitverarbeitet werden. Das ist maßgeblich. Beispielsweise, wenn jemand nie gelernt hat, sich durchzusetzen, sich selbst zu behaupten, und traut sich das auch gar nicht im Verhältnis zu den Geschwistern, weil er sofort ein schlechtes Gewissen hat. Das steht mir ja gar nicht zu. Oder ich möchte nur das, was mir zusteht, aber ich traue mich nicht, weil dann gibt es ja einen Konflikt. Ich möchte doch hier nicht der Böse, die Böse sein, die hier das große Fass aufmacht und hier noch für mehr Schaden sorgt, wobei es ohnehin schon Schaden ist. Und darum geht es dann ja auch gar nicht, sondern man kann sich ja gucken, was ist denn mein Learning hier aus der, in dieser Geschichte. Und manchmal ist das Learning auch zu sehen, unsere Familie war vorher auch schon nicht heile. Da war ganz viel zerrüttet. Und ich hatte auch hier schon viele erwachsene Menschen, gestandene Menschen im Alter von knapp 60 Jahren sitzen, die hier saßen und gesagt haben, meine Mutter oder mein Vater, die haben immer gesagt, ich bin es nicht wert oder haben mich tatsächlich verstoßen. Also so, gerade letztens hatte ich wieder eine Dame hier sitzen, die hier bittere Tränen geweint hat, weil sie gesagt hat, meine Mutter hat nicht mit mir geredet, weil ich sozusagen aus Versehen ein Kind aus einer Liebesbeziehung war. Das nicht gewollte Kind aus dieser Affäre. Und das war auch in der ganzen Familie nicht gewollt mit Oma und Opa. Mhm. Ne? Und die Schwester stand zwar zu ihr, aber als dann der letzte Elternteil noch gestorben war, dann explodierte dieses gefährliche Gemisch und plötzlich war sie ganz draußen. Und dann war sie allein auf dieser Welt und wusste auch gar nicht, wer ihr eigentlicher Vater war. Und all das kam dann hoch. Und das, wenn man dann schon um die 60 ist, und dann ist es aber auch eine Möglichkeit, Dinge zu heilen und sich Traumata auch anzuschauen, ja. Weil das sind tief sitzende Traumata in der Familie, ja. Die da angeguckt werden wollen. Und das ist auch wichtig. Also so, dass das Erbrechtliche die erbrechtliche Frage eigentlich das Juristische nur ein kleines Teilchen, was, ich sag mal, dazu beitragen kann, die emotionalen Verletzungen zu heilen, wenn man denn gerne möchte. Mhm.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn es Überraschungen gibt in diesem ganzen Prozess, und das wirst du ja auch häufiger erleben, kann ich mir vorstellen, dann nochmal zu einer noch stärkeren Kränkung kommt. Also wenn jemand nicht damit gerechnet hat, dass er enterbt wird oder dass es eine ungleiche Verteilung gibt oder auch darüber haben wir schon oft gesprochen, dass Testamente nicht sauber formuliert sind und dann auf mal ein Ergebnis rauskommt, mit dem keiner gerechnet hat, weil ein Testament ausgelegt und interpretiert werden muss. So, da kann ich mir vorstellen, dass dann da viel Aggression hochkommt, dass da auch Scham ist bei dem einen oder anderen, dass man sich zurückzieht. Ja, und da eben sehr, sehr viele wirklich tiefe Betroffenheitsgefühle dann irgendwo aufkommen und nicht nur einfach Wut an der Stelle, sondern auch, ja, ein Großteil Hilflosigkeit ja an der Stelle dann auch vorhanden, ja, ist. Ja,
Hilflosigkeit tatsächlich und auch meistens verbunden mit Wut. Du hast es gerade so schön gesagt, gerade unklare Testamente oder ja, unklar, unglücklich formuliert oder gut gemeint und schlecht umgesetzt. Mhm. Auch vielleicht auch, selbst wenn es notarielle Testamente sind oder vergessene Testamente, dass man einfach ein Testament gemacht hat und vergessen hat sozusagen, dass man das damals so gemacht hat. Mhm. Und man denkt, ach, ich muss nichts mehr ändern oder wie auch immer. Und dann tritt da was in Kraft, was man gar nicht haben wollte. Das sind so Sachen, die hinterlassen wirklich echten Schaden, da klirrt es. Und dieses, da ist das Gerechtigkeitsempfinden verletzt. Mhm. Und man fühlt sich ungerecht behandelt oder das, was da im Ergebnis steht, passt gar nicht zu der Lebenswirklichkeit, die hier ist. Ich hatte einen Fall, der war auch sehr, sehr traurig eigentlich, da ist der Vater sehr plötzlich und unerwartet gestorben. Und hatte eine Tochter mit großgezogen, die gar nicht seine leibliche Tochter gewesen ist, und aber wie ein eigenes Kind großgezogen. Und hatte noch ein Testament, und da war aber nur die Ehefrau und Kind sozusagen. Und das passte halt eigentlich zu dem gelebten Leben gar nicht. Mhm. Und die Tochter, die war entsetzt. Mhm. Also so, weil sie einfach in Anführungsstrichen leer ausging, weil da nichts blieb sozusagen, sondern sie plötzlich aus dem Nest geschubst wurde, auch von der neuen Ehefrau dann. Mhm. Und plötzlich war das alles, was sie vorher gelebt haben, sozusagen, gab es nicht mehr. Ja. Gab es nicht mehr. Und das Leben war eine ganz andere Wirklichkeit als das, was es noch vor 2 Tagen gewesen ist. Mhm. Und da brechen ganze Welten zusammen. Und da ist auch wirklich ein Nichtverständnis über das, was ist denn da eigentlich passiert und warum hat er sich da nicht vorzeitig Gedanken drüber gemacht und ne, er hat mich doch geliebt und plötzlich wird dann auch die Liebe in Frage gestellt. Also so, da, genau, da brechen ganze Leben zusammen an der Stelle. Und das ist auch etwas, das darf man aussprechen, das muss man auch aussprechen für sich und sich vielleicht entweder ein gutes Coaching holen oder je nachdem, wie stark sozusagen der eigene innere Kollateralschaden mit diesem Thema ist, vielleicht auch therapeutische Hilfe.
Ja, denke ich auch, ja. Ja, und dann kann ich mir vorstellen, dass ja auch Beziehungen, die unter Geschwistern, du hast das vorhin schon angesprochen, dass da ja direkt ab der Geburt des zweiten Kindes sozusagen ja irgendwo Beziehungen installiert werden und die ja dann auch wachsen über das gesamte Leben, dass es da eben auch Rollen gibt, die dann in so einem Erbfall irgendwo ja ihre eigene Dynamik entwickeln, nicht? Dass also jedes Kind in der Familie seine eigene Rolle hat und auch seinen eigenen Charakter hat natürlich und dann irgendwie auch diese Rollen aufeinandertreffen an der Stelle und irgendwo zu Konflikten führen, nicht?
Mhm. Und dann ist da vielleicht das eine Geschwisterkind, was sich schon immer das genommen hat, was es wollte und auch immer das bekommen hat ne? Und man das auch schon damals als ungerecht empfunden hat als Kind und dann hinterher ist das genauso und dieses selber vielleicht gar nicht fordern können und zu denken, das finde ich aber ungerecht und warum tut der oder diejenige das denn einfach und da steht ihr doch so gar nicht so, aber man traut es sich nicht zu sagen, dass das vielleicht nicht da ist, Grenzen setzen, fordern können, man kann das da wunderbar lernen im Erbrecht, das ist so.
Ja, ja. Ja. Woran ich mich gut erinnere, aus meiner eigenen Kindheit, mein Großvater, der wurde zeitlebens nicht müde, solange meine Großmutter noch lebte, allen Kindern und Enkelkindern im Grunde jede Woche bei jedem Besuch, das mag an der Demenz gelegen haben, aber auch vorher wurde er nicht müde, jede Woche zu sagen, dass man sein Pflichtteil nicht einfordert. Also wenn es eine, solange es die Großmutter noch gibt, hätte keiner der Kinder oder der Enkelkinder das Recht, seinen Pflichtteil einzufordern, weil es für ihn ganz klar war, dass das Geld eben Oma zusteht. Hm. So, der Meinung kann man ja sein. Und ihm war es sehr wichtig, das eben auch permanent zu transportieren, damit keiner auf die Idee kam, nicht, dass das so wäre. Geholfen hat es, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht, aber das war ihm sehr wichtig und wurde ihm immer auf der Tonspur permanent mitgeliefert.
Ja. Ja, und wenn man solche Dinge vorzeitig regeln möchte, dann kann man das auch testamentarisch beziehungsweise notariell und mit den Kindern vorher drüber sprechen. Ich bin ja auch ein Freund davon, wenn man in Richtung Testamentsgestaltung geht und etwas vorzeitig regeln möchte, sich vielleicht auch tatsächlich mit den Kindern auch zusammenzusetzen und gemeinsam eine Regelung, damit man hinterher nicht einen Trümmerhaufen. Das kann man machen, wenn man sagt, okay, das ist mir ehrlich gesagt egal, nach mir die Sintflut, ich bin ja eh tot und merke es nicht mehr. Das ist ja auch so, da ist man tot. Und man kann aber auch, ich sage dann auch mal vorher, schon zu Lebzeiten es gut regeln und über Dinge sprechen. Ist nicht immer einfach, weil genau da schon zu Lebzeiten nämlich diese Streitigkeiten aufkommen und dann plötzlich diskutiert wird und erst traut man sich nicht, die Kinder trauen sich nicht, die Eltern trauen sich nicht, das ist ein Zögern und ein Zaudern. Mhm. Man hat Angst vor Konflikten oder vor dem zu sagen, was fordere ich oder was fordere ich nicht oder was finde ich gerecht oder was finde ich nicht gerecht. Schließlich steht es mir heute nicht zu, das zu sagen, weil noch leben wir hier alle und wir regeln wir die Dinge gut. Und gleichwohl darf man vielleicht auch über diese Dinge reden, wenn man sich traut. Oder man lässt es moderieren, ne, und sagt, okay, wir holen uns Unterstützung dabei und lassen unser Gespräch zur Testamentsgestaltung moderieren und machen uns über einen längeren Zeitraum Gedanken dazu, damit es eben nicht eskaliert. Und das kann auch hilfreich sein.
Ja. In der Vorbereitung auf die Episode bist du auf Erbschaftsstreitigkeiten gekommen, die im Zusammenhang mit der Beerdigung erst entstehen oder entstehen nicht, sondern dann vielleicht ausbrechen und ihr Gesicht zeigen an der Stelle.
Ja.
Und da stellt sich mir natürlich die Frage, erlebst du das häufig, dass Menschen von Beerdigungen irgendwo ausgeschlossen werden oder von Trauerfeiern?
Ja.
Ich habe das sowas noch nie davon gehört und kann mir das so gar nicht vorstellen.
Also so hier in meiner anwaltlichen Praxis ist das auch ein Grund hinterher für die erbitterten Kämpfe. Ne? Weil dann fängt es an mit, ein geliebter Mensch ist gestorben und die nächsten Menschen drumherum schließen andere Menschen, die aber auch eine Nähebeziehung zu dem Verstorbenen hatten, aus.
Mhm.
Beispielsweise durch die Traueranzeige, indem derjenige, diejenige nicht mit in die Traueranzeige genommen wird, auch wenn sie zum nahen Familienkreis gehört hat, oder wird ausdrücklich ausgeladen. Wir wollen nicht, dass du zur Beerdigung kommst. Ne? Wenn du kommst, gibt es Ärger.
Mhm.
Ne? Oder man darf zwar mit zum Grab noch und in die Kirche, weil schließlich eigentlich kann es einem keiner verbieten, dass man dorthin geht. Mhm. Was will man denn machen? Sich da streiten am Grab? Also muss man auch nicht haben, aber es ist, macht ja auch was mit einem, wenn man explizit ausgeladen wird von der Beerdigung. Oder man darf zwar mit zum Grab kommen, aber geht nicht hinterher mit zur Trauerfeier. Mhm. Ich habe es auch schon gehabt, dass zwei unterschiedliche Trauerfeiern stattgefunden haben, weil da so zerstrittene Familienteile waren, dass die einen hierhin und die anderen dahin gegangen sind, dann auch noch mit den unterschiedlichen Bekannten, die dazu gehören. Ganz schrecklich für die Menschen, die eigentlich in Trauer sein wollen. Und dann wird ja die Trauer um das Ereignis, um diesen Menschen überschattet von dem Konflikt. Und da ist sozusagen sofort Konkurrenzdenken, da ist sofort Misstrauen, da ist sofort Hass, also auch wirklich Hass. Wenn ich das Wort sage, meine ich das genauso. Da ist nicht nur Ärger und nicht nur Wut, da ist manchmal wirklich erbitterter Hass.
Mhm.
Und dann wird dem anderen nichts gegönnt.
Mhm.
Und dann ist sozusagen, ich hatte das letztens auch, da war der Verstorbene noch nicht mal unter der Erde, der lag noch beim Bestatter. Und da saßen die Menschen schon hier und sagten, ich mag hier gar nicht sitzen, aber sie können sich gar nicht vorstellen, was passiert ist. Ne? Mein Vater ist verstorben und seine geschiedene Frau, seine verbliebene Frau hat gleich gesagt, du hast hier nichts zu suchen.
Mhm.
Ja, und dann sozusagen, dann wird abgerechnet in Anführungsstrichen mit den Stiefkindern oder auch manchmal auch mit den eigenen Kindern, also merkwürdigerweise auch mit eigenen Kindern. Es gibt sämtliche Konstellationen im Erbrecht, ist auch nichts fremd. Und das sehen wir auch schon an biblischen Geschichten. Auch in biblischen Geschichten wird ja gemordet und man wird verstoßen. Ich sag das mal so, man kann ja die Bibel lesen, das ist ja ein Krimi. Ja. Und auch da sehen wir schon diese Familienszenarien. Und ich glaube, da wollten uns diejenigen, die die Bibel damals geschrieben haben, also ich muss sagen, ein grausames Buch, also sicherlich viel über Familiensysteme sagen.
Die Grundlage für unverarbeitete Trauer und emotionale Überforderung.
Sicherheit, mit Sicherheit, ein Lehrbuch. Mhm.
Ja. Du hast vorhin schon mal das Thema Neid angesprochen und ich frage mich schon die ganze Zeit, was ist Neid überhaupt für ein Gefühl? Also wie kann man das eingrenzen oder wie kann man das definieren? Da fehlt mir.
Also bei mir gehen Neid und Missgunst tatsächlich so Hand in Hand, dass man dem anderen nichts gönnen kann und auch neidet. Also ich möchte das ja haben, was der andere hat. Und ich gönne es ihm nicht, dass er diese Sachen hat oder dass er den Anspruch hat oder dass er da jetzt wohnt oder er das Geld bekommt oder keine Ahnung. Also so, da geht es ja meistens um materielle Dinge, die nicht gegönnt werden. Und wir müssen ganz klar sagen, materielle Dinge an sich machen nicht glücklich. Mhm. Es ist Geld. Es ist Geld, was den Besitzer hinterher wechselt. Und man kann sagen, natürlich kann man sich da schöne Dinge von kaufen. Geld gibt ein zufriedenes Lebensgefühl und schafft da Befriedigung. Es ist ein gutes Tauschmittel. Aber Seelenfrieden macht Geld nicht.
Genau, und deswegen glaube ich auch, dass hinter dem Neid immer noch ein anderes Gefühl steckt. Also eins der vorgenannten, die dann irgendwie aus dem Familiensystem an der Stelle irgendwo resultieren und dann irgendwo unterbewusst mit Geld abgegolten werden sollen und dadurch dann dieser Neidfaktor da reinkommt an der Stelle.
Ja. Ich würde auch sagen, Neid auch viel bei Geschwisterbeziehungen aus Konkurrenzdenken. Mhm. Ne, ganz viel aus Konkurrenzdenken und da darf man mal hinschauen, ob Eltern vielleicht bewusst oder unbewusst nicht in der Lage waren, das zu erkennen, dass das Konkurrenzverhältnis vielleicht schon noch alleine auf der Geburtenfolge da ist, es nicht handeln konnten oder vielleicht sogar gefördert haben, weil sie das vielleicht schon selber so kannten, aus ihren eigenen Erfahrungen mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern, dass es da ein Geschwisterchen gab, was bevorzugt wurde und man selber sozusagen schon sich ungerecht behandelt fühlte und jetzt mit den eigenen Kindern macht man dasselbe und entzweit sie dadurch, dass man Konkurrenz schafft.
Ja.
Also so, ich habe hier auch schon den einen oder anderen Fall, wo Eltern ganz bewusst, vielleicht auch aufgrund narzisstischer Störungen, das eine Kind wirklich von dem anderen entzweit haben oder bewusst Konkurrenz geschaffen haben und bewusst Missgunst damit und ich glaube auch ihre Freude daran gehabt haben. Also wenn ich auf die Schilderungen der Kinder höre, haben Eltern daran ihre Freude gehabt, dass die Kinder sich nicht verstanden haben. Das muss man nicht verstehen, aber es gibt es halt. Es gibt dysfunktionale Familiensysteme und die sind nicht gesund für die Menschen, die sich darin befinden. Das macht ihr Leben lang was mit diesen Menschen, bis über den Tod desjenigen hinaus, der verstorben ist. Und spätestens da, wenn man es da nicht geschafft hat, ist es der Moment, wo man in Heilung gehen sollte, weil das trägt man sonst bis zum eigenen Tod mit sich herum.
Ja.
Gerade wenn ich das nochmal so sage, auch dieses, wie bei den Eltern, so bei den Kindern und so setzt es sich ja hinterher vielleicht auch dann wieder bei den eigenen Kindern, also bei den Enkelkindern durch Generationen fort.
Ja, dann wiederholt sich die Geschichte. Ja.
Sieht man sozusagen, wie sich Geschichte wiederholt und dann darf man da ganz bewusst mit umgehen. Und ich glaube, das ist im Erbrecht, da unterscheidet sich das Erbrecht auch ganz elementar vom Familienrecht. Auch da können sich Dinge wiederholen, wenn man auf die Eltern schaut sozusagen, aber auf einer anderen Ebene. Und die Gefühle, die damit verbunden sind, sind ungleich anders als im Erbrecht.
Mhm. Ja, die Gefühle im Erbrecht sind immer nach hinten gewandt. Ne? Da kann man nicht mehr viel ändern. Genau. Das ist alles Geschichte, das ist alles erlebt.
Ja.
Und man kann schauen, wie geht man heute damit um? Was kann man heute noch verändern, heute noch verbessern für sich selber? Aber nicht mehr in der gemeinsamen Beziehung. Das gibt es eben nicht mehr. Ja. Und im Familienrecht habe ich immer noch die Möglichkeit, etwas auch in im Zusammenleben und in dem Verhältnis zwischen den beiden Menschen oder der ganzen Familie irgendwo zu gestalten, zu verändern, zu heilen und noch weiter zu entwickeln, was im Erbrecht eben nicht mehr geht.
Genau, aber so dieser in die Vergangenheit gucken und dann bis in die Kindheit zurückgucken. Das hat man natürlich im Familienrecht überhaupt nicht. Und ich sage immer, wenn ich im Erbrecht unterwegs bin und habe hier eine zerstrittene Erbengemeinschaft oder wie auch immer. Die Vergangenheit können wir hier und heute gar nicht so heilen. Man kann mal drüber sprechen, man kann in bedingtem Maße mal Verletzungen aufzeigen. Vielleicht ist das auch gut, damit man wie in einer Mediation sich eben einmal die Gefühle angeschaut, die hinter dem Streit und hinter dem Konflikt stehen. Das darf man je nach Fall gar nicht zu stark machen, weil ansonsten ist auch eine Mediation oder wie auch immer ein klärendes Gespräch dann nicht mehr machbar, weil die Emotionen zu sehr kochen und man es manchmal auch tatsächlich nicht heilt. Aber dieses zu sagen, können das mal angucken, wir geben dem anderen mal Raum, das zu sagen und lassen das mal eben hier so stehen. Mhm. Und finden dann aber, dann sind wir im Jetzt, dann haben wir uns einmal die Vergangenheit angeguckt mit den verletzten Gefühlen. Ich habe dich gehört, ich habe dich gesehen. Wir sind hier im Jetzt. Wir haben hier jetzt das juristische Problem. Und wir wollen dieses juristische Problem mal eben einmal mit unserem Verstand klären und finden eine Regelung für die Zukunft. Und emotional sind wir mit der Regelung dann auseinander und dann können wir aber auch unseren Frieden finden, wenn wir es denn möchten. Und jeder der einzelnen Beteiligten darf seinen Frieden so finden, wie er es denn gerne möchte. Ja, der eine mag nach hinten gucken und noch weiter in Neid und Missgunst mit allen verbunden sein, der nächste mag aber auch sein, ich trenne mich von diesem System, mache hier einen Cut, setze da auch eine eindeutige Grenze. Wenn das hier geregelt ist, dann ist das geregelt. Und dann möchte ich auch meinen Seelenfrieden für mich finden und mein Leben anders und neu gestalten. Mhm. Und dann ist das auch so. Also auch das, nur weil man in ein Familiensystem hineingeboren ist, heißt das nicht, dass man bis zum eigenen Tod mit denen verbunden sein muss. Also das darf man ganz offen aussprechen. Da gilt nicht, bis das der Tod uns scheidet.
Ja. Und das Wahrnehmen und Benennen, was da eben passiert und verstehen, was da passiert, was ja miteinander einhergeht, das ist ja der erste Weg, um ein Thema irgendwo loszulassen und Heilung auf den Weg zu bringen, sag ich mal. Nicht? Mhm. Genau.
Ja. Ich finde es wichtig an der Stelle tatsächlich, wenn man Emotionen nicht selber bearbeiten kann und man merkt, das ploppt so hoch, sich da Unterstützung zu holen.
Genau.
Und das hatte ich vorhin schon gesagt, mit Hilfe eines Coachings, um Gespräche zu führen, um sich die eigenen Themen gut und reflektiert anzuschauen und da auch lösungsorientiert dran zu gehen und sich nicht selber zu verheddern, weil selber, wenn man nicht geschult ist in dieser Frage, wie gehe ich mit solchen Gefühlen um, mit diesen Themen, bleibt man da stecken und kann es nicht, macht man höchstens den Topfdeckel drauf und dann wird es aber auch nicht besser an der Stelle. Mhm. Und deshalb ist das eigentlich eine gute Form dieser Konflikt, wenn man das sieht, jetzt auch endlich diese emotionalen Themen, die damit verbunden sind, zu lösen.
Ja.
Besser spät als gar nicht.
Genau. Und wenn du dir jetzt denkst, okay, das kenne ich und ich will das endlich verändern, weil ich da ein Thema habe, dann buch dir gern ein kostenloses Gespräch. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und in diesem Sinne danken wir fürs Zuhören. Das war's für heute und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis
dahin. Wir hören uns wieder.
Gute Zeit.
Eine gute Zeit.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.